Zu einem historischen Dossier möchte ich einladen. Unser Kolumnist Jürgen Eger hat eingesprochen, die Rede des Ronald M. Tschernikau auf dem Kongress des Schriftstellerverbandes der DDR vom 1. bis 3. März 1990. Ich zitiere Tschernikau ja gerne mal mit den Worten: In den DDR-Zeitungen stand nichts, in den West-Zeitungen das Falsche. Zuvor aber etwas Biografisches, nein, das mache ich nicht. Auch hier hat sich schon unser Kolumnist Eger bemüht.
Und nun das Dossier.
Ronald M. Tschernikau. Geboren am 11. Juli 1960 in Magdeburg als Ronald Lothar Tschernikau, gestorben am 20. Oktober 1991 in Berlin. Er war ein deutscher Schriftsteller, Dramaturg und er bekannte sich Kommunist zu sein. Das war zu jener Zeit nicht üblich in der DDR, schon gar nicht unter Jungen, außer wenn Honecker und Genossen die alten Zeiten vor der DDR aufriefen mit Aussagen wie »Wir Kommunisten haben damals«. Es gab nur wenige Ausnahmen, wie zum Beispiel Wolfgang Harich. Tschernikau war Absolvent des Literaturinstituts in Leipzig, war also West-Berliner DDR-studierter Dichter, bis er dann in die DDR umsiedelte. Es versteht sich von selbst, dass die Fremdherrscher über das DDR-Volk seit 1990 dieses Gegenbeispiel zu ihrer Mauer-Opfer-Flucht-Unterdrückungs-Doping-Stasi-Verfolgungspropaganda maximal unterdrücken. Dieser Tschernikau hielt 1990 eine Rede, und zwar auf dem Kongress der Schriftsteller der DDR, 1. bis 3. März 1990, dem letzten seiner Art. Alle früheren waren politische Ereignisse, die in den DDR-Staatsnachrichten groß aufgemacht worden waren, die aber auch von den Feindsendern, die über den antifaschistischen Schutzwall zu uns herüberfunkten, politagitatorisch genutzt wurden für ihre Sache gegen die DDR und gegen ihre Bürger. Sie agitierten mal in Richtung subtil, mal in Richtung subtil völlig verlogen. Das Subtilitätsempfinden hing freilich vom Grad der Feindschaft und oder des Eingelulltseins ab. Im Wesen waren die Einmischungen in unsere Literaturangelegenheiten immer, wie die Genossen des MFS es notierten und werteten, feindlich negativ. Der Schriftstellerkongress der DDR war ein bedeutendes gesellschaftliches Ereignis, weil und solange die Literatur der DDR bedeutend war, dementsprechend tobte auch der politische Kampf um ihn wie um sie, um den Kongress, um die Literatur. Solange die DDR souverän und wehrhaft war. Also nicht mehr im März 1990, der Kongress und seine Beachtung nahm die künftige Bedeutung der Literatur vorweg und nicht nur die der DDR-Autoren. Zwei Kontextbemerkungen noch, die der heutige Hörer, da ich diesen Text im Jahr 2026, also 36 Jahre hernach einspreche, wissen sollte, aber wahrscheinlich nicht weiß. Erstens, Tschernikau war mit Peter Hacks bekannt und wohl befreundet und sicher auch beeindruckt und auch beeinflusst. Von ihm hatte er, so ist es überliefert, den Rat erhalten, wenn du Kunst machen willst, musst du in die DDR kommen. In der DDR lebend kann man Kunst machen, in der Brit nicht. Wenn ich es recht erinnere, hat diese Orientierung auch sein Literaturstudium in Leipzig zumindest mitverursacht. Als West-Berliner hatte Tschernikau in Leipzig studiert, bevor er übersiedelte. Im Text geht es um den guten König und anderes Ähnliches, was meines Erachtens deutlich eine Übernahme Hackschen politischen Denkens und Formulierens ist. Ich kann Hacksens Einschätzung übrigens mit meiner Biografie leidvoll bestätigen, wie auch Tschernikaus Konkretisierung im Text. In der DDR konnte ich Kunst machen und mich als Künstler mit besten Zukunftsaussichten entwickeln. Zweitens. Im Text kommt der literarische Begriff Blankvers vor. Blankverse sind rhythmisch zu sprechende Zeilen ohne Reim, deshalb blank. Das ist die dichterische Form, in der die Autoren der deutschen Klassik und andere, frühere wie spätere, in Nachbildung griechisch-antiker Vorbilder ihre Theaterstücke abfassten, also dichterisches Höchstniveau. Ich stimme mit dem einen oder anderen in der Darstellung und Wertung mit dem Autor nicht überein. Ich bin mir an einigen Stellen im Unklaren, was ist so wie behauptet gemeint, was ist als Provokation, was ist als künstlerisches Mittel der Erheiterung des Denkenmachens gemeint. Nichtsdestotrotz oder gerade deswegen erscheint dieser Text mir seit 20, 30 Jahren zunehmend als vortragenswert und ich habe die eine oder andere Gelegenheit dazu genutzt, ihn herzuzeigen als Ausdruck und Beweis, dass die Dummheit der meisten keine Notwendigkeit ist und auch welche weltanschauliche Basis das eine befördert und das andere verunmöglicht. Kein anderer DDR-Bürger konnte eine auch nur annähernd ähnlich wahrhaftige Rede halten zu dieser Zeit, meine ich. Hier nun Ihr Text.
Und nun komplett die beeindruckende Rede des Ronald M. Tschernikau 1990.
Das Dossier. Meine Damen und Herren, der eine weiß das eine und der andere das andere. Ich bin Ronald M. Tschernikau. Ich komme aus West-Berlin. Ich bin seit 1. September 1989 DDR-Bürger. Ich habe 3 Bücher veröffentlicht und ich bin Kommunist. Die Dummheit der Kommunisten halte ich für kein Argument gegen den Kommunismus. Honeckers Versuch, ein guter König zu sein, so klein und mickrig er auch ausfiel, er war der Versuch zu Konsens. Das Faszinierende an dem Terror der Geistlosigkeit unter Honecker war für mich immer das deutliche Gefühl, wenn die dürften, wie die wollten, wäre das die Versammlung der Klügsten. Nein, mehr. Es ist durch den Terror hindurch schon jetzt diese Versammlung. Weshalb wollte die DDR nicht, dass man sie lobt? Das werde ich niemals verstehen. In den Westbüchern der Dissidenten las ich immer nur das ungeheure Lied auf die Zukunft. Ich verneige mich vor ihnen allen. Und es gibt gegen ihre Erfahrung kein Aber. Aber da war dieser Konsens. Ich vermute, sie alle haben diesen Konsens unterschätzt. Er war es, von dem sie lebten. Er hat ihre Reden so kunstvoll gemacht, ihre Kinderbücher so lustig, ihre Blankverse so spannend. Die Brit hat in ihren 40 Jahren keinen einzigen Blankvers hervorgebracht, keinen einzigen. Verteidigt werden müssen nicht mehr Sätze, verteidigt werden muss die Fähigkeit zum Blankvers. Es gibt keinen Blankvers ohne Konsens. Warum haben alle mitgemacht? Weil Sozialismus war. Wer sich von der Fantasielosigkeit seiner Lehrer beeindrucken lässt, ist selber schuld. Wenn die Dummheit der Kommunisten die Leute zu Antikommunisten gemacht hat, dann war sie deren furchtbarster Fehler. Die Theaterstücke der letzten Phase der DDR beruhten immer darauf, dass der Feind, von dem alle sprachen, ausblieb. Die Kinder kannten den Feind nur als Entschuldigung für das Versagen des Königs. Schließlich glaubten sie nicht mehr an ihn und die Schauspielerinnen mussten am Schluss auf dem Tisch tanzen. Das war die Antwort. Wenn es keinen guten König gibt, dann wollen wir eben einen schlechten, weil an allem immer nur der Feind schuld gewesen sein sollte, vergaßen sie, dass er an ihrer Grenze stand und holten ihn schließlich ins Land. Die Erkenntnis, dass es den Feind wirklich gibt, wird ohne die Zerstörung des Landes nicht mehr zu haben sein. Der Westen hat, und das ist ein so uralter Trick, die Moral eingeführt, um über Politik nicht reden zu müssen. Moral, weil sie unter allen möglichen Standpunkten ausgerechnet den Herzzerreißenden wählt, macht sich selber handlungsunfähig. Deshalb ist sie so beliebt. Einen Vorgang moralisieren heißt ihm seinen Inhalt nehmen. Das ist mit Erich Honecker geschehen. Mühsam verkneifen sich die Westzeitungen ein Grinsen, wenn sie die piefigen Sofas von Wandlitz präsentieren. Der Sieg hatte stattgefunden, als die DDR-Zeitungen das Ende der Privilegienherrschaft forderten. Was konnte schon an ihre Stelle treten? Brav forderten die Mitarbeiter der Verlage die Demokratie im Betrieb plus Beteiligung von Westkonzernen. War die Staatsbürgerkunde wirklich so schlecht? Der Sieg des Feindes versetzt mich nicht in Traurigkeit. Eine Niederlage ist eine Niederlage. Das sind Angelegenheiten bloß eines Jahrhunderts. Was mich verblüfft, ist die vollkommene Wehrlosigkeit, mit der dem Westen Einlass gewährt wird. Das einverständige, ganz selbstverständliche Zurückweichen, die Selbstvernichtung der Kommunisten. Ich habe jeglichen Glauben verloren. Das heißt, ich bin bereit, mich dem Westen vollkommen zu überlassen. Kaum ist Honecker gestürzt, da lösen die Universitäten den Marxismus auf. Da wirbt die DEWAG für David Bowie, immerhin. Da druckt die FF dabei Horoskope und die Schriftsteller gründen Beratungsstellen für ihre Leser oder gleich eine SPD. Wo haben sie ihre Geschichtsbücher gelassen? Die Kommunisten verschenken ihre Verlage, die ungarische Regierung richtet in ihrem Land einen Radiosender der CIA ein und der Schriftstellerverband der DDR protestiert gegen die Subventionen, die er vom Staat erhält. Sie sind allesamt verrückt geworden. Die DDR hat den Beweis erbracht, dass Zeitungsredakteure, wenn man sie nur lässt, nicht klügere Zeitungen machen, sondern dümmere. Früher stand in den Zeitungen gar nichts, heute steht das Falsche drin. Die Welt handelt absurd, wenn sie uns vor solch furchtbare Wahl stellt. Aber wenn ich es muss, wähle ich den ersten Zustand. Die DDR hat sich wehrlos gemacht, systematisch, mit offenen Augen. Endlich können wir auch die Erfahrungen der Linken im Westen verwerten. Das heißt, wir werden sie bitter nötig haben. Wer die Gewerkschaft fordert, wird den Unternehmerverband kriegen. Wer den Videorekorder will, wird die Videofilme kriegen. Wer die Buntheit des Westens will, wird die Verzweiflung des Westens kriegen. Wer Bananen essen will, muss Neger verhungern lassen. Wer die Spaltung Europas überwinden will, muss den Westen siegen lassen. Meine Damen und Herren, Sie wissen noch nichts von dem Maß an Unterwerfung, die der Westen jedem einzelnen seiner Bewohner abverlangt. Was Sie vorerst begriffen haben, der Westen ist stark. Sie haben, statt das gute Geschäft ihrer schlechten Regierung zu fördern, die Feinde der Regierung ins Land geholt. Sie haben sich einen Kulturminister geben lassen, der schon ein paar grünen Jungs vom Spiegel gegenüber vollkommen hilflos ist. Eine widerliche Niederlage. Die Strategie des Zurückrollens ist aufgegangen. Der Westen hat gesiegt. Er hat gesiegt, weil seine Herrschaftsformen sozialdemokratisch geworden sind. Die spätkapitalistische Ökonomie braucht für ihre Existenz keine Rechtfertigung mehr. Ihre Mechanismen setzen sich durch, ob wir wollen oder nicht. Wie anachronistisch wirkt ein Zentralkomitee gegen die Weltbank. Wie einzig sinnvoll aber auch. Schalk Golodkowski war der letzte Internationalist. Sein Ende ist das Ende der Parteibüros im Westen, das Ende der kommunistischen Verlage dort, das Ende des Ortes, an dem ich früher mich befand. Dies ist ein Schmerz, vor dem kalt zu bleiben Sie ein gewisses Recht besitzen. Ich will Sie nur auf ihn aufmerksam machen. Es hat Westberliner Kreisvorsitzende gegeben, die sich weigerten, ihre Büros zu räumen, die kurz vom Barrikadenbau standen. Die Dummheit der Führung nach Honecker hat uns eine Zeit beschert, in der wieder negiert werden darf. In den Westberliner Buchhandlungen treffen sich die Verräter. Ach du hier, für immer, ja.
Du auch, für immer, ja. Dann lassen sie verlegen voneinander ab, blättern kurz in einem Buch und verschwinden schnell. Wir werden uns wieder mit den ganz uninteressanten Fragen auseinanderzusetzen haben, etwa, wie kommt die Scheiße in die Köpfe? Die Künstler werden alleine sein, langsam begreifen sie es. Das Einzige, das mich interessiert bei der Arbeit, ist etwas loben können. Ich hasse Negation. Am 9. November 1989 hat in Deutschland die Konterrevolution gesiegt. Ich glaube nicht, dass man ohne diese Erkenntnis in der Zukunft wird Bücher schreiben können. Vielen Dank.
Postskriptum des Verlesers. Ich war einer der ersten DDR-Künstler und auch DDR-Bürger überhaupt, die nach dem 9.11.1989 Medien öffentlich mörderisch in die Eier bekommen haben, von Biermann persönlich in einer öffentlichen, vom Hörfunk übertragenen Veranstaltung, der mich gar nicht kannte, der Biermann. Wir hatten nie etwas miteinander zu tun, sondern der das tat als Funktionär des Staats, für den und für dessen Geld und Privilegien er gegen die DDR hetzte, mindestens seit circa 1970. Gegen jeden, der den Endsiegern im Verdacht stand. Und er putzte mich verbal herunter, wie wir das in der DDR nicht gewöhnt waren. Dieses Kontrastprogramm kann man sich heute nicht einmal mehr als damals Betroffener einigermaßen angemessen vorstellen. Der so früh schon, nämlich am 2.12.1989, öffentlich Niedergekeifte im Haus der jungen Talente im großen Saal. Also ich habe daraus nicht die Schlussfolgerung gezogen, meine Bücher wegzuwerfen, meine Biografie zu verraten, habe nicht den Humanismus als Denkungsart durch den Humanitarismus getauscht. Ich werde seit Jahrzehnten bestraft für mein Tun, bis 1990 und auch danach, denn Widersetzigkeiten aller Art werden brutalst nötig geahndet, wie ich auch für mein Nicht-Abschwören ab Ende 1989 bestraft werde. Das eine und das andere bedingen ja einander.
Ronald M. Tschernikau, das Dossier. Heinz-Rudolf Kunze schwatzt im Kölner Treff. 41 Jahre lang hätten ihn alle falsch verstanden. Wäsch geht es um das Gesing, wir werden die Riesen sein, was falsch war. Es heißt, wir werden Riesen sein. Was man da dazwischen hört, wäre ein Problem der Studiotechnik. Mir nie ein Problem. Wenn ich diesen Titel höre, höre ich, dein ist mein Friedrichherz.
Dein ist mein ganzes Herz. Wir stehen an der Seite des ukrainischen Volkes. Ohne Wenn und Aber.
Freiheit ist für uns wichtiger als Frieden.
Bundeskanzler Friedrich Merz, 70 Jahre alt.
Und wir können doch alle dem Herrgott dankbar sein, dass wir in einem solchen Land leben wie der Bundesrepublik Deutschland.
Heinz-Rudolf Kunze, opportunistisch wie aufgedunsen, 1988 beim Rocksommer Berlin, Hauptstadt der DDR.
Ich war auch wieder mal verblüfft über die Konzentrationsfähigkeit und die Aufmerksamkeit der Leute bei Ansagen. Hier wird tatsächlich noch zugehört.
Tja, so eingelullt werden wir von seinesgleichen heute nicht mehr, sind aber aufmerksam geblieben.
Ich habe das Glück, und es ist nicht mehr als Glück und Zufall gewesen, nur das, im Westen geboren, im Westen groß geworden zu sein.
Aber Kunze konnte 1988 noch schmieriger, an der Seite übrigens von Dieter Dehm, der das Festival 1988 von westlicher Seite mit organisierte.
Die Leute haben unter Beweis gestellt, dass hier wirklich eine Veranstaltung aus eigenem Recht stattgefunden hat und aus eigenem Sinn. Und dass diejenigen etwas miesmacherischen Stimmen bei uns Unrecht haben, die versucht haben, diese Veranstaltungsreihe hier darzustellen als trotzige Gegenreaktion gegen ähnliche Geschichten auf der anderen Seite der Mauer.
Keiner der windelweichen DDR-Journalisten widersprach Schutzwall.
Mit Schutzwall werdet nicht passieren.
Dafür kam auch Moderatorin Katharina Witt zu Wort.
Auf jeden Fall eine Kür. Man hatte mich gefragt, ob ich es gerne machen würde. Und ich habe natürlich sofort gesagt, weil doch der Anlass, dass wir alle für den Frieden sind, für mich doch sehr wichtig war. Und ich bin glücklich, dass ich hier mitmoderieren kann.
So einfach so richtig. Ohne die Sache des Friedens kommst du im Osten nicht weit. Und umso widerlicher ein Bodo Ramelow, der, so Tagesschau, für die Zusammenarbeit von Linkspartei und CDU in Sachsen-Anhalt wirbt.
Der Krieg muss nach Russland getragen werden.
Und auch Eintritt für eine Aussage wie diese, die mir gesichert rechtsextrem ist. Wem das so aggressiv ist. Zumindest einigen können wir uns wohl darauf, dass eine derartige Aussage nach Vernichtungskrieg, slawischer Untermensch, 27 Millionen Tote, 14 Millionen davon Zivilisten und 6 Millionen in Auschwitz nicht links sein kann. Was übrigens nichts über den Sprechenden sagt. Er spielt eine Rolle in einem Spiel, welches jedem Linken erklärt im kommunistischen Manifest. Und der Herr Kiesewetter erklärt es ja noch differenzierter.
Wenn Europa die Energiewende vollziehen will, braucht sie eigene Lithiumvorkommen. Die größten Lithiumvorkommen in Europa liegen im Donetsk-Luhansk-Gebiet.
Auch das alles steht im Manifest. Weniger links geht nicht.
Aus einerseits Sorge in den Wahlen im Osten, dass man gesagt hat, dann sind die Leute vielleicht in Sorge, dass der Krieg eskalieren könnte von russischer Seite. Das tut er sowieso.
Weniger Ostdeutsch auch nicht. Und Herr Ramelow, ich sage Ihnen, vor Ihnen habe ich mehr Angst als vor einem Roderich Kiesewetter, dem ich mal unterstelle, dass er die roten Linien kennt. Bis jetzt ja auch durchaus erfolgreich an diesen herumbalanciert.
Was wäre die Vision 2026 ohne eine gemeinsame Simson-Ausfahrt?
Dann fahren sie von rechts ein.
Keinen Krieg gegen Russland!
42% in Sachsen-Anhalt nunmehr.
Apropos Wähler, was sagt das überhaupt über den Zustand einer Demokratie, wenn Millionen von Wählern ausgegrenzt werden?
Danke, beste Svetlana.
Ja, man sagt, die Innenpolitik beantwortet die Frage, wie wir leben, und die Außenpolitik, ob wir leben.
Diese Frage hat im Osten Gewicht und fand ich gerade Lob für die Taktik des Roderich Kiesewetter. Kann es dennoch unterschiedliche Einschätzungen geben, wie lange das gut gehen kann? Bei Aufzeichnung dieser Worte lief nebenher Fremia von gestern Abend die russische Hauptnachrichtensendung. Einer der Aufmacher, FAZ-Korrespondent Michael Martens, der auf einer Pressekonferenz in Belgrad mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky und dem serbischen Staatschef Vucic für einen Eklat sorgte, als er fragte, was die Europäer konkret tun könnten, um der Ukraine zu helfen, mehr Russen zu töten, und gerade noch nachschob, russische Soldaten natürlich. Gegenüber der serbischen Publikation Vremje, lustig auch die Namensähnlichkeit zu Vremja, man versteht einander, erklärte er durchaus nun, er habe in dieser Angelegenheit einen großen Fehler begangen, weil er wir Europäer gesagt habe. Er könne auf einer Pressekonferenz nicht als Sprecher der Europäer auftreten, sondern sei lediglich Journalist. Wir wäre aktivistisch ein Fehler. Auch erklärt er, er arbeite seit Monaten an einem Essay mit dem Titel Die Russen töten. Nun gibt es eine Online-Petition, die zählte schnell über 4000 Unterstützer. Diese fordert von der Chefredaktion der Frankfurter Allgemeinen Zeitung die Entlassung des Mitarbeiters Michael Martens. Ich rufe auf und lese auf change.org. Diese Seite wird gerade geprüft. Noch aktuell an diesem 11. August, 8.14 Uhr. Geprüft wird sie vom Moderationsteam auf Einhaltung unserer Community-Richtlinie. Naja, ich finde, es baut sich eine interessante dialektische Brücke von Tschernikow 1990 über Heinz-Rudolf Kunze zu Bodo Ramelow bis Michael Martens an diesem Dienstag, dem 11. August 2026, die kleine Audiodatei von Radio Marabu.
Die Spannungen im Nahen Osten nehmen nicht ab.
Danke, beste Svetlana. Ich habe gestern die aktuellen Informationen der iranischen Nachrichtenagentur IRNA nicht mehr zeitlich hineinbekommen. Dann jetzt. Ein irakischer Geistlicher warnt vor einer Gefährdung der islamischen Einheit durch das Abkommen zwischen Saudi-Arabien, Pakistan und der Türkei. Ayatollah Sheikh Jawad al-Khalisi.
Mujtaba Khamenei wurde zum obersten Führer ernannt.
Die sichtbare Nähe zwischen Irak und Iran ist mir Erwähnung wert. Der stellvertretende Parlamentspräsident des Iran erklärt, das mächtige Parlament arbeitet an einem Gesetz zur Straße von Hormus.
Die Straße von Hormus ist wieder geöffnet.
ORF berichtet, Donald Trump fordert eine Entschädigung vom Iran. Wofür? Für seinen Angriffskrieg? Indonesien fordert den Ausbau des kulturellen Austauschs mit dem Iran. Meldung IRNA. Die Hamas fordert eine Festlegung eines Zeitplanes für die Umsetzung Umsetzung von Vereinbarungen ob der zweiten Phase der Waffenruhe in Gaza. Der Kommandeur der Heeresstreitkräfte des Iran erklärt, die Grenzen sind durch die Präsenz von Schnelleinsatzkräften dauerhaft gesichert und 6 neue hochrangige Kommandeure im Generalstab sind ernannt. Doch was Leichtes, erfolgreich die iranischen Mädchen bei den asiatischen Gewichthebermeisterschaften.
Und nun die weiteren Nachrichten.
Danke, beste Svetlana. Erdbeben Kolumbien, mindestens 70 Tote. Demonstrationen am Wochenende in der spanischen Stadt Ceuta. Genug ist genug, das Motto. Die BRD verweigert dem Generalsekretär der Kommunistischen Partei Kenias die Einreise. Er wollte ein Referat halten. Es berichtet die Zeitung der DKP, Unsere Zeit. Mindestens 13 Zivilisten sind bei einem Angriff auf ein Dorf im Nordosten der Demokratischen Republik Kongo getötet worden. Verantwortlich wird gemacht die Miliz ADF, verbunden mit dem Islamischen Staat. Russlands Vizeaußenminister Michael Galusin erklärt, ein Einfrieren des Ukraine-Konflikts ist ausgeschlossen. TASS berichtet auch seine Kritik an weiteren Waffenlieferungen der USA. Ursachen des Konfliktes sollen gelöst werden.
We're in Moscow tonight. We're here to interview the President of Russia, Vladimir Putin.
Und in den USA formiert sich weiter MAGA 2.0. Wieder Donald Trump im Zentrum Tucker Carlson. Leicht die letzte Hochsommerrunde unbeständiger ab Wochenende.
Marcello, deine Sendung wird immer besser.
Europe's Alternative Music.
Radio Marabu.